Herr Jesus, danke, dass wir so mit dir verbunden sein können, dass du ein persönlicher Gott bist, nicht ein Gott, der weit weg ist. Du bist ein großer Gott, du bist ein mächtiger Gott, aber du bist uns so nahe gekommen. Du hast dich so klein gemacht, als du durch Jesus oder in Jesus auf diese Welt gekommen bist, um uns nahe zu sein. Und das ist unbeschreiblich. Das ist was Besonderes. Das feiern wir, dafür danken wir dir. Und wir sind ehrfurchtig und gleichzeitig lieben wir dich. Das ist so alles in einem. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke, Jesus, dass du dein Wort segnest. Denn dein Wort, das hat Kraft. In deinem Wort begegnen wir dir persönlich, denn du bist das Wort. Also bitte ich dich jetzt, dass du dein Wort segnest. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir hatten eine sehr schöne und gute Ältestenklausur hinter uns jetzt als Gesamtälteste vom Netzwerk. Also das gesamte Netzwerk heißt Evangeliumshaus Krefeld, E-Haus Viersen und die Nette Church in Nettetal. Alle Älteste, wir waren in Wuppertal, haben dort einige Zeit verbracht, Bundeshöhe, CVM, in dem Haus dort. Und haben Zeit gehabt, auch über das Leitbild unseres Netzwerkes zu sprechen. Einige von euch haben das mitgekriegt und haben ja auch in den Hauskreisen schon daran ein bisschen gearbeitet. Wir stellen ein Leitbild zurecht, wie wir als Netzwerkgemeinden alle unterwegs sind. Ihr wisst ja selber, die Gemeinde E-Haus Viersen ist ein bisschen anders als Krefeld und Krefeld ist ein bisschen anders als Nettetal. Aber uns verbindet etwas, weil wir zusammengehören, weil wir ein Netzwerk sind, weil wir auch als Pastoren eigentlich alle zusammen aus einer Gemeinde kommen, weil wir uns immer wieder austauschen. Wir helfen uns gegenseitig und deswegen haben wir dieses Netzwerk und da sollt ihr alle mitarbeiten. Und die Karin wird auch noch was dazu sagen, wann da nochmal eine Möglichkeit ist für alle, die wollen, dass wir uns mal treffen, den ganzen Tag, zusammen Mittagessen auch und dann darüber nochmal sprechen. Und dann geht es natürlich weiter, wenn man so ein Leitbild hat, wer wir sind, was unser Fundament ist, was wir tun, was unsere Vision ist. Denn ich muss das auch mal hier ganz deutlich sagen, unsere Vision ist nicht nur einfach hier in Viersen Gemeinde zu gründen. Das ist ein Teil der Vision. Unsere Vision ist, am Niederrhein viele Gemeinden zu gründen. Wir wollen ein Netz von Gemeinden gründen. Und wir können das natürlich nicht selber planen. Wir sind immer abhängig davon, was Gott tut, wie Gott uns segnet, wie Gott uns auch ausrüstet. Und wir können auch nicht eine Gemeinde jetzt teilen und sagen, jetzt machen wir eine neue Gemeinde auf und dann haben wir zwei ganz kleine Gemeinden, die selber nicht fähig sind zu überleben. Also klar, natürlich muss eine Gemeinde stabil sein, müssen genügend Menschen auch da sein, um die verschiedenen Dienste auch abzudecken, die eine Gemeinde zu tun hat. Aber auch wir als Viersener, wir wollen auch neue Gemeinden gründen. Zusammen mit dem ganzen Netzwerk, zusammen mit Wienot. Die nächste Gemeindegründung, die gerade ansteht, ist Kempen. Kempen wird jetzt ein Saal zeitweise angemietet für ein paar Stunden, wo sich dann Menschen treffen, um zu beten und Gott zu fragen, was ist dran, was wollen wir tun, wie geht's weiter, möchtest du hier Gemeinde gründen? Und dann schauen wir mal, was Gott so sagt und spricht. Genauso haben wir hier auch angefangen. Wir haben uns in der Hohlstraße getroffen, wir haben zusammen gebetet, wir haben geistliche Eindrücke gehabt, ausgetauscht und irgendwann entstanden hier die Gottesdienste, irgendwann kamen die von Nachmittag auf Vormittag und jetzt freue ich mich auch, dass wir in zwei Wochen auch mit den Rangern starten, also es geht so langsam aufwärts und Gott baut seine Gemeinde, das finde ich toll. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und Geschichten oder eine Geschichte vorlesen. Geschichten sind was Großartiges. Geschichten erzählt man sich am Lagerfeuer, das kann ich euch als Pfadfinder erzählen. Das ist immer toll, wenn man sich da zusammenfindet und Geschichten erzählt. Aber der moderne Mensch sitzt natürlich nicht mehr am Lagerfeuer. Wo versammelt sich der moderne Mensch? Vom Fernseher. Genau. Und was wird da gemacht? Geschichten erzählt. Ja, es gibt viele, viele Serien oder Filme, das ist letztendlich nichts anderes als Geschichten. Jetzt kann man darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht ist, oder ob es gute Geschichten und schlechte Geschichten gibt, ganz sicher. Aber wir haben ein ganz großes Interesse an Geschichten. Geschichten, die machen was mit uns. Ja, es ist leichter, sich eine Geschichte zu merken, mit dem auch, was da drin passiert, als beispielsweise irgendwelche Lehrsätze oder Lehraussagen auswendig zu lernen. Erstens, mach das. Zweitens, das ist auch richtig. Drittens, wir glauben das und das und das. Es ist leichter, wenn man eine Geschichte erzählt bekommt. Geschichten haben so eine Art, eine Wahrheit zu transportieren, dass wir es gut verstehen können. Es gab früher im Alten Testament Propheten, die hatten den Auftrag, beispielsweise einem König eine sehr unangenehme Wahrheit zu geben. Einer davon war zum Beispiel David. Und es gab einen Prophet, der musste dem David sagen, dass er eigentlich Mord begangen hat. Jetzt sag mal einem König, du bist ein Mörder und das hast du falsch gemacht und dies und das. Und er beginnt mit einer Geschichte. Er erzählt eine Geschichte und er fragt dann den König, was glaubst du, wie sollte man in dieser Geschichte urteilen? Er sagt ganz klar, der Mann muss verurteilt werden. Und dann sagt der Prophet, du bist der Mann. Du hast genau das gemacht. Und plötzlich ist er überführt worden. Es gibt ja auch viele Fabeln, wo also Tiere sprechen können und Tiere etwas erleben. Und man merkt, diese Tiere haben irgendwie menschliche Eigenschaften. Und die halten uns einen Spiegel vor Augen. Der Spiegel tut nicht ganz so weh, weil es nicht wir selber sind, die wir uns da sehen. Da sagt keiner, du hast das gemacht, sondern wird eine Geschichte erzählt. Und ich merke ganz deutlich, Augenblick mal, das bin ja ich. Und ich bin ja gerade der der Schlechte ist. Es gibt witzige Geschichten auch in deinem Alten Testament von irgendwelchen Bäumen, die mal König werden wollten und so. Also es ist echt interessant. Ich habe zeitweise gar nicht gedacht, dass sowas in der Bibel steht. Ich dachte, wo hat sich der das jetzt ausgedacht und habe es nachgelesen. Doch, es gibt also wirklich interessante Geschichten. Und Geschichten sind ja auch leicht zu hören. Das geht so leicht rein. Wir können es uns gut behalten. Es beflügelt unsere Fantasie. Ja, wir haben Kopfkino. Ja, wir können uns das vorstellen. Deswegen sind eigentlich Geschichten erzählt besser als im Fernsehen. Da wird uns das Kopfkino ein bisschen abgenommen. Ich habe früher gerne meinen Kindern am Bett abends zum Einschlafen Geschichten vorgelesen. Bei mir wurde das auch gemacht von meinen Eltern. Ich habe das geliebt. Und ich finde, das ist ein gutes Ritual. Und das Interessante ist, Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat sich Geschichten ausgedacht und hat die erzählt. Es waren Geschichten so aus dem alltäglichen Leben herausgegriffen, die jeder verstehen konnte. Waren jetzt keine Tiergeschichten, die er erzählt hat, keine Fabeln. Es war auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es waren Geschichten, die so ein bisschen mit der Lebenswirklichkeit der Menschen damals schon auch was zu tun hatte. Ja? Und dann hat er Geschichten erzählt und da eine Wahrheit transportiert. Jetzt ist das so, wir nennen das ja auch Gleichnisse. Bei diesen Gleichnissen muss man die gesamte Geschichte sehen. Da geht es jetzt nicht um jede Einzelheit. Man muss beim Auslegen von solchen Gleichnissen ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht jeden Punkt meint, übertragen zu müssen und dass jeder Punkt irgendwie eine Bedeutung hat. Denn manches ist einfach nur die Geschichte, damit die Geschichte funktioniert. Eine Geschichte braucht eine Rahmenhandlung, da müssen ein paar Personen vorkommen, damit ich die Geschichte überhaupt erzählen kann. Aber nicht alles, was zu dieser Rahmenhandlung gehört, ist jetzt eine tiefe geistliche Aussage. Meistens hat ein Gleichnis so eine oder zwei starke Aussagen, um die geht's eigentlich. Und alles andere, das schmückt die Geschichte aus, damit wir uns das vorstellen können, damit wir hineingenommen werden in diese Welt und das besser verstehen können. Und jetzt möchte ich euch mal so eine Geschichte erzählen, vorlesen. Die finden wir in Lukas 16. 19 bis 31. Da war ein reicher Mann, der auffällig teure Kleidung trug und jeden Tag seinen Luxus genoss. Vor dem Tor des Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt. Doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Dort erhielt er den Ehrenplatz direkt neben ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in der Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Dafür wird er jetzt hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Worte von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Eine sehr krasse, einprägsame Geschichte. Und was ist die Moral von dieser Geschichte? Arme und kranke Menschen kommen in den Himmel und reiche Menschen kommen in die Hölle. Oder? Ja, natürlich ist es nicht so. So einfach kann man sich das jetzt nicht machen mit solchen Gleichnissen. Man muss doch schon ein bisschen genauer hingucken. Manche Menschen spekulieren hier in dieser Geschichte auch darüber, wie wird es wohl im Himmel sein? Wie sieht der Himmel aus? Es gibt ja manche Bibelstellen, die, oder eigentlich ist es vom Wörtlichen tatsächlich so, dass hier geschrieben steht, Lazarus war in Abrahams Schoß oder an Abrahams Brust. Das ist so ein Begriff, den können wir ganz schwer verstehen. Da wissen wir gar nicht, was heißt das denn jetzt hier. Das ist eine jüdische Vorstellung, die da bedient wird. Und man geht davon aus, von einem Gastmahl. Es gibt also ein Gastmahl im antiken Judentum und da ist jetzt Abraham der Gastgeber. Und die Menschen, die ganz besonders sind, die sind ganz nah an ihm dran, die liegen an seiner Seite oder auch an seiner Brust. Diese Übersetzung übersetzt schon direkt der Ehrenplatz neben ihm. Wir denken auch mal so ein bisschen, dass Jesus immer so einen Jünger hatte, der an seiner Brust war, so ganz nah dran war, der, mit dem er enge Verbindung hatte. Also wir merken, das ist eine normale jüdische Vorstellungswelt, die da genannt wird. Es geht nicht darum, jetzt zu erklären, so ist der Himmel. Wir werden alle irgendwie auf Abrahams Schoß sitzen. Das ist ja ein bisschen schwierig, sich auch vorzustellen. Das ist eine Metapher im Gleichnis drin, die einfach klar macht, es geht hier um Geborgenheit, es geht hier um Ruhe, es geht hier um Schönheit auch und alles, was man sich so vorstellen kann. So richtig angenehm, schön, entspannt, zufrieden, satt, wie auch immer man das so nennen möchte. Das ist so dieses Bild, was uns hier genannt wird. Es geht nicht darum, jetzt darüber ein Dogma zu machen, im Himmel ist das so und in der Hölle ist es so. Ja, in der Hölle sind also Flammen, da wird also ein Feuer brennen und so. Das sind ja Bilder. Und das ist diese Rahmengeschichte, die notwendig ist, damit diese Geschichte funktioniert. Aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, was sind denn die Fakten, die wir aus dieser Geschichte rauskriegen können? Ja, wenn das also alles eine Geschichte ist, die erzählt wird, so, was sind denn die wichtigen Punkte? Und ich habe mal so ein paar Fakten uns rausgesucht. Fakt 1, den können wir mal gucken. Manche Menschen glauben nur an ein Leben vor dem Tod. Manche Menschen glauben tatsächlich nur, es gibt so einen Typus Mensch, der lebt nur im Diesseits. Er sagt, es gibt nur ein Leben. Und deswegen müssen wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Denn wenn ich sterbe, ist vorbei. Und alles, was ich bis dahin nicht erlebt habe, werde ich nie mehr erleben. Ja, also die haben, manche Menschen, muss ich mal sagen, haben auch einen gewissen Druck, so viel wie möglich mitzunehmen. Es gibt ja auch witzige Geschichten, auch im Fernsehen, wie Leute sich eine Liste machen, was sie alles in ihrem Leben noch erreichen wollen. Einmal auf dem 8000er steigen, einmal, keine Ahnung was, im Fallschirm springen und so. Und kurz vor ihrem Tod, dann machen sie noch die verrücktesten Sachen, damit sie ihre Liste abhaken können. Das muss ich in meinem Leben noch mal gemacht haben. Sie rechnen damit, es gibt nur ein Leben im Diesseits. Und konsequenterweise ist das bei vielen Menschen so, dass sie sich eigentlich auch nur für sich selbst interessieren. Denn das ist ja alles, was ich habe. Sie interessieren sich nur für andere Menschen, wenn das was bringt. Wenn ich da einen Vorteil von habe. Also ich interessiere mich zum Beispiel für andere Menschen, weil die sich dann auch für mich interessieren. Das gefällt mir. Oder weil Menschen zu mir nett sind, weil ich das brauche. Oder weil es gut ist, wenn ich in einem Netzwerk von Menschen zusammen bin, weil ich merke, ich komme alleine nicht so gut klar. Deswegen bin ich nett zu anderen Menschen. Aber eigentlich geht es diesem Typus Mensch immer nur um sich selber. Ich möchte ein erfülltes Leben haben. Ich will glücklich sein, denn wenn dieses Leben vorbei ist, war es das. Ich brauche das. Einen zweiten Fakt habe ich. Es gibt auf der anderen Seite Menschen, und das sagt diese Geschichte auch deutlich, die haben ein armseliges Leben, geprägt von Leiden und von Schmerzen. Sie sind nicht angesehen, sie werden übersehen. Man sieht sie nicht. Das kann man sich so nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die werden nicht gesehen. Ich habe mal in einem anderen Film gesehen, ein älterer Mann in einem Altenheim, der wurde dann gefragt, was denn so das Schlimmste am Altwerden ist. Und er sagt, man wird unsichtbar. Die Menschen sehen mich nicht mehr. Ich falle nicht mehr auf. Ich habe keine Bedeutung mehr. Ich habe keinen Beruf mehr, wo ich irgendwas Besonderes mache. Ich habe keine Familie mehr und die anderen Menschen interessieren sich nicht für mich. Ich bin ein alter Mann, der durch die Straße geht. Ich bin eigentlich unsichtbar geworden. Also das gibt's auch, diese Menschen. Dritter Fakt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das macht diese Geschichte, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Es ist eben nicht nur dieses Leben, das zählt, sondern es gibt noch ein anderes Leben. Und da wird ganz selbstverständlich von ausgegangen. Fakt 4. In diesem Leben nach dem Tod ist scheinbar alles oder zumindest vieles umgekehrt. Da sind plötzlich geltend irgendwie andere Gesetze. Alles ist anders. Ich finde das eine sehr bildhafte und sehr einprägsame Geschichte, wie es hier heißt. Erst will der arme Lazarus, der will einfach nur von den Küchenabfällen oder von dem, was vom Tisch des Reichen fällt, irgendwas abhaben. Ist ja nicht viel, oder? Der möchte nur so ein bisschen was. Und dann ist er im Himmel, das Ganze dreht sich um. Und jetzt ist der Reiche, der alles hatte, der sagt, bitte nur die Fingerspitze in Wasser tunken. Und dann nur meine Zunge kühlen. Ich denke mal, meine Güte, gleich einen ganzen Eimer Wasser, eine Badewanne Wasser hätte ich doch haben wollen. Aber es wird so drastisch deutlich, wie sich das Ganze jetzt verdreht. Ja, und wie es dem Reichen plötzlich ganz anders geht. Also scheinbar gelten in diesem anderen Leben, in diesem Leben nach dem Tod, komplett andere Gesetze. Möglicherweise sowas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man ja auch jetzt sagen oder denken. Fakt 5. In diesem anderen Leben gibt es keinen Austausch zwischen den Menschen oder zwischen Gott und der Gottesferne. Es gibt ein zu spät. Es ist keine Chance mehr, zu sagen, okay, ich drehe nochmal um, ich habe das doch falsch gemacht, ich will wieder zurück. Es gibt keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Und Fakt 6, jeder Mensch hat in seinem Leben hier auf dieser Welt ausreichend Gelegenheiten und Möglichkeiten, sich für die richtige Seite zu entscheiden. Der reiche Mann versucht, die Abraham zu überzeugen, es müsste einer von den Toten auferstehen. Da müsste was richtig passieren. Und dann würden die Menschen auch glauben, dann würden die alle zu Jesus finden, dann würden sie alle an Gott glauben, das interpretiere ich jetzt mal so. Und Abraham sagt, wenn sie nicht an die Bibel glauben, das ist jetzt mal die einfache Auslegung, Gesetz oder Mose ist das Gesetz, die Propheten, also das Alte Testament, die damalige Bibel, wenn sie das nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Und wir wissen es ja im Neuen Testament, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und diejenigen, die es nicht wollten, die Pharisäer, die wollten das nicht wahrhaben. Die haben es partout, haben alles verdreht, wollten es nicht glauben. Es gibt aber scheinbar genügend Möglichkeiten für jeden Menschen auf dieser Welt, eine gute, richtige Entscheidung zu treffen. Wir erfahren in dieser Geschichte nicht, warum der arme Lazarus jetzt in den Himmel gekommen ist. Also Armut alleine ist ja nicht ausreichend, um dann in Abrahams Schoß zu sein, um dann Glück zu haben. Also Armut allein, das wissen wir, das geht nicht. Der Himmel, der Platz bei Gott, das ist ein Geschenk, das durch Jesus Christus möglich geworden ist. Durch den Tod und seine Auferstehung ist es möglich, zu Gott zu kommen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, das wissen wir. Und alle diejenigen, die dieses Geschenk angenommen haben, das haben wir jetzt auch im Abendmahl gefeiert, die werden bei ihm sein. Davon ist hier jetzt gar nicht die Rede. Deswegen geht es darum nicht. Wir wissen nicht, warum Lazarus in den Himmel gekommen ist. Das heißt nur, er war ein Sohn Abrahams. Lassen wir mal stehen. Aber wir wissen, warum der reiche Mann dort nicht hingekommen ist. Das wird recht deutlich. Warum kam der reiche Mann dort nicht hin? Lag das daran, dass er reich war? Und reiche Menschen, die werden im Himmel dann schlechter behandelt, weil ja alles andersrum ist? Nee, darum ging es nicht. Es gibt zum einen, gab es damals im Alten Testament so dieses Denken, man nennt das Tun, Ergehen. Wenn man also fleißig ist und wenn man an Gott glaubt und wenn man sich anstrengt, dann wird Gott mich segnen. Und Segen heißt, ich habe alles, was ich brauche. Essen, Trinken, Menschen, es geht mir gut. Wenn es mir nicht gut geht, heißt das, ich war in meinem Leben faul und ich habe nicht an Gott geglaubt. Deswegen werde ich bestraft. Ja? Und natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang. Wenn ich faul bin und mich schlecht verhalte, dann kann das schon sein, dass ich dann da einen Nachteil draus habe. Und wenn ich fleißig bin, natürlich, dann werde ich auch was dafür bekommen. Selbst Paulus sagt das mal, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also klar, wir sollen fleißig sein, aber ich glaube, dass Jesus in dieser Geschichte damit aufräumt. Es geht eben nicht darum, dass das Reichtum sozusagen ein Segen Gottes ist und Armut eine Strafe Gottes. Denn wir merken, in dieser Geschichte ist es genau andersrum. Der arme Lazarus, das wird ja dann später deutlich, er ist in Abrahams Schoß, er ist im Himmel und er wird nicht schlechter behandelt. Es gibt auch genügend Studien heutzutage, das können wir auch sagen, die belegen, dass reiche Menschen für ihren Reichtum meistens gar nichts können. Entweder sind sie Söhne und Töchter, sprich sie haben geerbt, oder sie waren dann einfach zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gibt ganz viele Menschen, die haben eine riesen Firma aufgebaut. Wenn sie irgendwie 50 Jahre später oder früher geboren wären, wäre das nicht möglich gewesen. Die waren zufällig im richtigen Land, hatten die richtigen Kontakte, da konnten die alle nichts dafür. Das funktionierte einfach, das war gerade etwas, was sie erfunden haben. In dem Augenblick brauchte die Menschheit das und wupp ging das ab und die wurden steinreich. Gucken wir uns heute die ganzen Tech-Milliardäre an. Ja, die waren schlau und so, aber das war, die Umstände haben gepasst. Also es ist nicht immer so, dass man das verdient hat. Und ich selber, ich gebe offen zu, ich denke das auch manchmal. Ich denke auch manchmal, hey, wenn ich ein gutes Leben lebe, wenn ich mich anstrenge, dann habe ich auch was verdient. Dann steht mir da was zu. Es steht mir zu, dass es mir gut geht. Das Problem ist aber nicht Reichtum oder Armut in dieser Geschichte. Nicht die Reichen kommen in die Hölle und die Armen kommen in den Himmel. Das Problem war auch nicht, dass der reiche Mann reich war. Das Problem war sein Verhalten, wie er mit seinem Reichtum umgegangen ist. Sein Verhalten gegenüber Lazarus. Da war nun offenkundig großes Elend direkt vor seiner Tür. Und er kam überhaupt nicht auf die Idee, mit seinem Reichtum, er musste ja gar nicht viel machen, es war wirklich nicht anstrengend, er kam gar nicht auf die Idee, etwas mit seinem Reichtum zu tun, um diesem armen Menschen zu helfen. Er kam gar nicht auf die Idee, dass er mit seinem Geld oder mit seinen Möglichkeiten etwas investieren kann ins Reich Gottes, was dann Ewigkeitswert hat, der über diese Welt hinausgeht. In seiner Rechnung hatte er die Ewigkeit überhaupt nicht eingeplant. Und deswegen ging die Rechnung am Ende nicht auf. Er dachte wirklich nur, dieses Leben und alles für mich, es muss mir gut gehen. Das war das Problem. Nicht das Problem, dass er reich war. Und daraus möchte ich direkt mal eine direkte Frage an uns heute ableiten. Wie oder was fangen wir mit unserem Besitz an? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Ich sage euch nicht genau, was ihr tun sollt, aber ich kenne das ja auch, man ist ganz schnell in diesem Denken drin, ich muss mich absichern, das sind wir Deutschen. Ich muss Versicherungen abschließen. Wie ist das mit der Rente? Oh, ich habe eine Rentenlücke. Okay, hast du angelegt? Hast du ETFs? Wie sind die? Sind die gut? Hast du eine Lebensversicherung und ja, Rentenversicherung vom Staat kannst du vergessen. Hast du ein Haus gekauft? Hast du noch ein paar andere Häuser, wo du Miete kassieren kannst und so? So denken wir. Wir müssen uns absichern, damit wir, wenn wir alt werden, glücklich leben können. Der Volker Bajorath, der manchmal hier ist, hat mir erzählt von einem Bekannten, der sein Leben lang wie bekloppt gearbeitet hat, richtig viel sich eingesetzt hat und ist dann in Rente gegangen und ich weiß nicht, wenige Tage später nach seiner Rente ist er gestorben. Und da fragt man sich ja, was hat er jetzt davon, dass er sein ganzes Leben lang sich darauf konzentriert hat, dass er abgesichert ist im Alter und er wurde nicht alt. Das ist alles so, man macht die Rechnung nicht mit dieser Ewigkeit, mit diesem Leben nach dem Tod. Was fangen wir mit unserem Geld an? Haben wir die Ewigkeit in unserer Rechnung mit einkalkuliert? Haben wir mit einkalkuliert, dass das, wie wir mit unserem Geld umgehen oder wie wir mit anderen Menschen umgehen, Auswirkungen hat auf unser Leben in der Ewigkeit? Dass Gott eine gewisse Verantwortlichkeit oder dass er uns zur Verantwortung zieht. Und dass wir einmal vor Gott stehen und verantworten müssen, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was habe ich mit meinem Geld gemacht? Was habe ich mit meinem Besitz gemacht? Was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Was habe ich mit meinen Talenten und meinen Fähigkeiten gemacht? Auch da kann man sträflich Dinge auch vernachlässigen. Gott gibt mir Gaben, Gott gibt mir Talente, Gott gibt mir Möglichkeiten. Gott gibt mir auch die Fähigkeit, Bildung zu bekommen, ein gewisses Niveau zu erreichen. Ja, was mache ich damit? Bin ich jetzt eingebildet und sage, ey Leute, ich bin besser als alle anderen, ich habe Abitur mit 1,0? Oder überlege ich mir, warum hat mir Gott das eigentlich gegeben? Was kann ich damit tun? Was kann ich damit für sein Reich eigentlich bewirken? Nein, ich habe kein Recht, dass es mir gut geht. Ich denke ja auch immer nur so meine westliche Kultur. Und wenn ich weltweit gucke, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt irgendwo auf der südlichen Halbkugel geboren wäre? Man nennt das jetzt ja so. Wenn man sagt, irgendwo in Afrika zum Beispiel, in einem sehr armen Land, da kann ich ja nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür, dass ich hier geboren bin. Wieso leite ich daraus ein Recht ab? Auch vor Gott sogar. Ne? Es muss mir gut gehen. Ja? Hat Gott vielleicht einen Plan damit, dass es mir so gut geht? Vielleicht soll ich was damit tun. Vielleicht hat er mir Dinge anvertraut, damit ich sie in seinem Namen verteile. Vielleicht hat er mir Dinge anvertraut, damit ich sie in seinem Namen einsetze in dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir alle arm sind. Also du musst nicht dein ganzes Geld abgeben. Wie gesagt, in diesem Gleichnis wird das ja sehr, sehr deutlich. Der Arme wollte wenigstens nur die Krümel haben, die vom Tisch des reichen Mannes runtergefallen sind, aber es kamen nur die Hunde. Also ein bisschen mehr als Krümel wäre schon gut gewesen, ja, was der reiche Mann hätte tun können. Aber er musste sich jetzt nicht, er musste nicht alles entäußern, er musste nicht selber arm werden. Aber er hatte so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun und im Namen Gottes Dinge zu bewegen, die eine Auswirkung auf seine Ewigkeit haben werden. Aber das hat er alles nicht auf dem Plan gehabt. Das hat er alles nicht auf der Rechnung gehabt. Vielleicht hat es einen Grund, warum Gott dir Dinge anvertraut hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum bist du so, wie du bist? Warum hast du die Fähigkeiten, die du hast? Manchmal auch, warum hast du die Geschichte, die du hast? Und manchmal ist unsere Geschichte, die wir haben, auch die Familiengeschichte, nicht immer positiv. Wir haben manchmal schwere Zeiten erlebt. Aber selbst das, da kann man sich ja mal überlegen, jetzt bin ich hier, ich gehe mit Jesus durchs Leben. Was kann ich jetzt damit anfangen? Vielleicht hilft mir meine Erfahrung, meine negative Erfahrung, die ich gesammelt habe, um andere Menschen zu verstehen, um anderen Menschen zu dienen, um anderen Menschen zu helfen, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen oder gar nicht erst reinzukommen, dass andere nicht dieselben Fehler machen, die ich gemacht habe. Das kann man nicht immer vermeiden, aber vielleicht sind eben auch die schwierigen Erfahrungen, die schwierigen Dinge im Leben zu etwas Nütze. Das ist ein Teil meines Lebens, ein Teil meiner Erfahrung. Und wenn ich das Gott hinlege, weil ich die Ewigkeit im Blick habe, ich öffne mich Gott, ich gebe mich Gott hin, auch mit meinen Schmerzen, auch mit den schwierigen Dingen meines Lebens. Ich glaube, dass Gott selbst aus diesen Dingen etwas Großartiges schaffen kann, dass daraus Frucht entstehen kann, wo man denkt, wie kann aus solchen negativen Dingen was Gutes entstehen? Ich glaube, Gott kann. Wenn wir es ihm geben und wenn wir uns darüber im Klaren sind, ich habe eine Verantwortung mit dem, was ich erlebt habe. Manchmal denke ich, ich habe ja mal eine Zeit lang, ich war ja nicht immer Pastor, ich war selbstständig und ich hätte, glaube ich, nie Menschen, die selbstständig sind, verstehen können. Ich hätte nie verstanden, was es bedeutet, wenn man kämpfen muss um Jobs, kämpfen muss um Aufträge, gucken muss, dass das Geld reinkommt und immer wieder der Blick auf die Finanzen, wo bleibt das Geld, die Kunden zahlen nicht oder irgendein Kunde ist pleite gegangen, ist nicht mehr da und so. Das sind alles so Gedanken, ja, die waren damals sehr schwierig für mich. Ich glaube aber für mich jetzt als Pastor, mir hilft das, Menschen zu verstehen, die im Arbeitsleben sind. Es gibt manche Pastoren, gut, jeder hat seinen eigenen Weg, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, für mich wäre es nicht gut gewesen, direkt nach dem Abitur, direkt auf die Bibelschule zu gehen und Pastor zu werden. Dann hätte ich wirklich in so einer Blase gelebt, von der Schule, Bibelschule und dann erzähle ich den Leuten, wie das Leben funktioniert und habe eigentlich selber das noch gar nicht so erlebt. Für mich war das, glaube ich, richtig, dass ich erstmal nicht zur Bibelschule gegangen bin, auch schwierige Erlebnisse hatte in meinem Berufsleben, um so ein bisschen zu kapieren, ey, die Leute, die hier in der Gemeinde sitzen, die haben nicht ein glorreiches Leben, die haben nicht so alles so geradlinig nach oben gegangen, sondern es gibt Brüche und Knicke und Enttäuschungen und Frustration im Leben. Und das ist gut, wenn ich das als Pastor verstehe und dann noch in Predigten das verarbeiten kann und darauf eingehen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir alle, wenn wir negative Dinge erlebt haben, dass Gott selbst daraus etwas Positives machen kann. Wir und unser Glaube soll Früchte bringen. Segen kann vermehrt werden. Wenn ich jetzt nur, oder sag ich mal so, ich habe Geld, ich habe Fähigkeiten, ich habe Luxus, ich habe ein Haus, wenn ich das nur für mich einsetze, wenn ich nur dieses Leben, das Diesseits auf dem Plan habe, dann habe ich einmal einen Segen davon, nämlich in diesem Leben. Und dann nie wieder, dann ist es vorbei. Aber wenn ich bereit bin oder wenn ich verstehe, ich habe eine Verantwortung vor Gott mit meinem Leben, ich soll Dinge auch abgeben können, ich soll Dinge verwalten können, ich kann Gutes tun mit dem, was ich habe, dann vermehrt sich der Segen. Dann werde ich auch im Jenseits Segen haben. Dann wird der Segen noch viel, viel größer und viel, viel stärker. Es gibt ja diese Geschichte hier gerade, wo wir gesehen haben, ja, Lazarus musste im Leben viel leiden, deswegen jetzt nicht. Du hast alles schon gehabt, deswegen hast du jetzt Schmerzen. Ganz so einfach ist es nicht, sondern er hat sozusagen seinen Segen verpeilt. Er hat den vertan. Er hat alles auf die Karte mein Leben gesetzt und nicht auf die Karte Ewigkeit. Wenn er von seinem Reichtum abgegeben hätte, dann hätte er davon eine Menge, nicht von dem Reichtum mitnehmen können, aber von dem Segen, der das ausgelöst hat. Diesen Segen hätte er mitgenommen. Dieser Segen ist wie ein Bankkonto, was wir im Himmel haben. Geld können wir nicht mitnehmen, das ist ganz klar. Aber das, was wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz gemacht haben, das hat Auswirkungen auf das Jenseits. Weil wir dort Verantwortung übernehmen müssen oder uns verantworten müssen vor Gott. Was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Nochmal, der Weg in den Himmel, den können wir uns nicht durch gute Taten erarbeiten. Ja, nicht, weil ich mein ganzes Geld verschenke, nicht, weil ich meine Fähigkeiten und Begabungen intensiv in den Dienst gebe. Das bringt mich nicht in den Himmel. In den Himmel komme ich nur, weil ich an Jesus Christus glaube. Und das sagt die Bibel an vielen anderen Stellen sehr, sehr klar. Deswegen habe ich am Anfang ein bisschen erklärt, wie man Gleichnisse auslegen muss. Ein Gleichnis deckt nicht die gesamte Theologie ab. Das hat ein oder zwei schwere Aussagen, die sind wichtig. Und den Rest muss ich aus der gesamten Bibel herausnehmen. Also nochmal, wir wissen, nur durch Jesus Christus haben wir Erlösung. Aber diese Geschichte macht klar, wenn ich Christ bin, wenn ich an Gott glaube, ich habe eine Verantwortung in meinem Leben mit dem, was ich habe, was Gott mir gegeben hat. Und ich muss in Verantwortung vor Gott weise mit meinem Leben umgehen. Wir haben eine Verantwortung vor Gott, wie wir mit unserem Leben umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten wichtigen Punkt herausarbeiten. Nicht ganz so lange, keine Sorge. Aber der ist extrem wichtig, was an dieser Geschichte nochmal sehr, sehr deutlich wird. Es gibt ein zu spät. Als der reiche Mann dort in dieser Ewigkeit war, hat er gemerkt, ich habe keine Chance mehr. Ich glaube, das ist das vernichtendste Urteil, was man sich vorstellen kann. Zu spät. Für uns ist das ein Kavaliersdelikt. Sorry, ich bin zu spät, stand im Stau. Aber zu spät heißt, du hast keine Chance mehr. Wenn Gott zu dir sagt, es ist zu spät, keine zweite Chance mehr. Nie mehr. Du kannst nichts wieder gut machen. Du kannst sagen, okay, komm, ich gebe dir dafür was. Oder nächstes Mal mache ich es besser. Nee, es gibt kein nächstes Mal mehr. Es ist zu spät. Keine Chance mehr. Es gibt keinen Weg zurück. Da ist ein Riesenabgrund. Jetzt gibt es über diesen Abgrund eine Brücke. Das ist Jesus Christus. Ja, von uns zu Gott. Der Abgrund ist jetzt schon da, aber es gibt einen Weg zu Gott durch Jesus Christus. Aber wenn wir gestorben sind, wenn wir vor Gott stehen oder wenn wir unser Leben verantworten müssen, ist diese Brücke weg. Die gibt es nicht mehr. Die existiert nicht mehr. Es gibt keinen Weg daraus. Und dieses zu spät, das ist ein furchtbares Wort. Und das möchte ich uns hier auch mal so deutlich klar machen. Natürlich will ich uns nicht Angst machen, aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass Gott uns liebt, dass eben Gott auch gerecht ist und dass er es nicht akzeptieren kann, wenn Menschen in Sünde leben und Sünde nicht bereinigt wurde oder Sünde nicht vergeben wurde. Deswegen haben wir den Weg durch Jesus Christus, dass unsere Sünde vergeben wird. Aber es gibt ein zu spät. Da gibt es dann keine Chance mehr. Und deswegen, mein Rat, entscheide dich in diesem Leben, Jesus nachzufolgen. Entscheide dich in diesem Leben, dass du ihm dein Leben gibst, deine Schuld, deine Sünde, das, was dich von Gott trennt, dass er dir diese Schuld und diese Sünde vergibt. Du kannst dich niemals aus eigener Kraft aus einem Sumpf herausziehen. Und die Bibel sagt sehr deutlich, wir Menschen stecken alle in diesem Sumpf fest, um mal ein anderes Bild zu benutzen. Und nur Jesus kann uns da herausziehen. Nutze das. Sollte es in diesem Leben beschwerlich sein, als Christ zu leben, und das ist für viele Christen beschwerlich, dann ist das nicht so schlimm. Es lohnt sich. Denn im Himmel, da wird dann die Rechnung sozusagen aufgemacht. Da wird der Schlussstrich gezogen und dann kommt immer darauf an, was steht dann da unten drunter? Was steht unter der Gesamtrechnung? Hier mag vieles negativ sein. Hier mag es sein, dass Menschen Nachteile haben, weil sie an Jesus glauben, weil sie andere Werte vertreten, weil sie eine andere Ethik haben. Lange Zeit habe ich immer gesagt, ja, in Deutschland ist das nicht so ein Problem, uns geht's gut, wir haben Religionsfreiheit. Ja, es wird mittlerweile schon anstrengend, so seinen Glauben öffentlich nach außen zu tragen. Ich merke schon, wie viele Christen aufpassen, was sie sagen, damit das bloß nicht falsch verstanden wird oder eben der allgemeinen politischen Korrektheit dann auch nicht irgendwie anheimfällt und Leute uns in irgendeine Ecke schieben, wo wir ja auf keinen Fall hinwollen. Ich glaube, wir müssen irgendwann verstehen, dass wir als Christen irgendwann in der Ecke stehen. Wir werden als Christen in der Ecke geschoben werden, weil es eben viele Menschen gibt, die unsere Moral oder unseren Glauben an Gott nicht teilen. Das hat Folgen. Und das war immer schon so. Das Volk Israel hatte ganz klare Gesetze und Gebote bekommen. Und das wurde sehr deutlich gemacht, du sollst dich an diese Gebote halten. Und dadurch hat sich das Volk Israel unterschieden von allen anderen Völkern rundherum. Manchmal kann man denken, dass das Alte Testament sehr fremdenfeindlich wäre gegen andere Völker. Das stimmt nicht. Es gibt sehr viele Regeln, wie man mit fremden Menschen umgehen soll, die nach Israel kommen. Also sehr positiv, sehr freundlich. Ja? Aber es ging um eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Religionen. Eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Moralvorstellungen, gegenüber einer anderen Ethik. Da sollten sich die Juden unterscheiden. Und ich glaube, das gilt auch für uns Christen. Es gibt Dinge, da interessiert mich nicht, was ist in dieser Welt angesagt, was möchte diese Welt, sondern mich interessiert, was sagt Gott dazu. Und das unterscheidet mich von Menschen, die nicht an Gott glauben. Wer nicht an Gott glaubt, dem ist das völlig egal, was in der Bibel steht. Das verstehe ich auch. Ich kann auch niemanden anders zwingen, das zu tun, was Gott sagt, wenn er gar nicht an Gott glaubt. Aber ich glaube an Gott. Und deswegen habe ich für mich eine andere Orientierung, einen anderen Kompass und das unterscheidet mich. Und ich kann nicht versuchen, möglichst unterschiedslos in diesem Leben zu leben. Ich werde immer einen Unterschied machen, wenn ich an Jesus glaube. Und das kann auch mal dazu führen, dass man vielleicht Druck bekommt, dass man Schwierigkeiten bekommt, dass man ausgegrenzt wird, dass man vielleicht sogar seinen Job verliert. Menschen, die früher in der DDR gelebt haben und an Jesus geglaubt haben, die haben das auch erlebt. Also diejenigen, die wirklich in der Gemeinde waren und das überzeugt gelebt hatten, die hatten zumindest wenig Aufstiegschancen beruflicher Art und wenig Bildungsmöglichkeiten. Die durften, glaube ich, auch nicht studieren. Wenn dann rauskam, die waren in der Freikirche und waren nicht in den Gremien, wo sie eigentlich hätten sein sollen, dann war es vorbei. Die wurden jetzt nicht ins Gefängnis geworfen, aber die hatten schon Druck. Aber Paulus sagt einmal, das Leiden, das sagt in Römer 8, Vers 18, das Leiden in dieser Welt ist nichts gegen das, was da einmal kommen wird. Nichts gegen die Freude im Himmel. Also es lohnt sich. Denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Das heißt, wir müssen diese Ewigkeit auf der Rechnung haben. Christen werden immer irgendwo auf der Welt verfolgt. Und manche Missionswerke sagen, wir haben zurzeit sogar die größte Christenverfolgung überhaupt. Da kriegen wir vielleicht nicht so viel mit, aber es gibt genügend andere Länder, wo Christsein gefährlich sein kann. Wir haben nächste Woche eine Taufe. Es gibt Länder, da ist eine Taufe lebensgefährlich. Weil es kann sein, dass mich Menschen dann ins Gefängnis werfen und einsperren oder auch umbringen, weil das nicht geht, an Jesus zu glauben und das auch noch öffentlich zu bekennen. Aber es lohnt sich. In dieser Welt mag das Leben eines Christen vielleicht für manche Menschen armselig aussehen, vielleicht auch gefährlich sein. Aber im Himmel ist das umgekehrt. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen und verantwortlich gegenüber Gott zu leben und zu handeln. Aber es ist genauso wichtig zu wissen, es wird einmal ein zu spät geben. Wenn wir das permanent in den Wind schreiben und uns das nicht wichtig ist. In dieser Geschichte spricht Abraham und sagt, die Menschen haben alles, was sie brauchen, um den Weg zu Gott zu finden. Er drückt das aus mit Mose und den Propheten. Wir haben die Bibel, dazu gehört auch noch das Neue Testament. Da wird sehr deutlich gesagt, was Gott möchte und wie der Weg zu Gott ist. Es gibt viele Christen, die das erklären, die ein Beispiel dafür sind. Also Gott hat uns alles gegeben, was wir wissen müssen, um an ihn zu glauben. Ich möchte jetzt, dass wir eine Zeit haben, wo wir darüber nachdenken können. Und ich lade euch auch ein, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, wenn du das noch nicht getan hast. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen, eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Oder auch nochmal, wo du denkst, okay, ich habe in meinem Leben eine ganze Menge falsch gemacht. Ich habe da eine Menge, da ist eine Menge schiefgelaufen. Ich hatte immer nur mein Wohl, meinen Luxus, mein Wohlergehen im Blick. Ich hatte irgendwie das nie auf dem Schirm, dass ich einmal eine Verantwortung trage und dass ich in der Ewigkeit dafür mal Verantwortung übernehmen muss, was ich in dieser Welt gemacht habe. Wenn du sagst, ich brauche Gebet, und das ist was Großartiges. Wenn ich sage, ich brauche Gebet, heißt das nicht, ich bin Schwächling oder so. Sondern wenn ich sage, ich brauche Gebet, das ist eine große Erkenntnis und Gott möchte uns begegnen, indem wir füreinander beten. Und dann lade ich euch ein, wir werden gleich ein Lied singen. Dürft ihr bei diesem Lied nach vorne kommen. Hier ist Andreas, Uschi, Karin und lasst für euch beten. Entweder, weil ihr an Jesus glauben wollt, weil ihr eine Entscheidung treffen wollt oder weil da etwas in eurem Leben nicht klar war, was ihr geklärt haben wollt, weil ihr genau wisst, ich muss das, was ich in meinem Leben tue, ich muss das verantworten können vor Gott. Und oft können wir das nicht. Wir dürfen zu Jesus so kommen, wie wir sind. Das ist wahr. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott möchte unser Leben verändern. Gott möchte uns neu gestalten. Nicht damit wir in den Himmel kommen, ich sage es nochmal. In den Himmel kommen wir, weil wir an Jesus Christus glauben. Aber dann geht es darum, mit ihm in dieser Welt zu leben.